Danke, Vater, dass uns die Bibel sagt, dass dein Wort Leben hat, Kraft zu verändern. Danke, dass Glaube durch dein Wort kommt, Vater, dass Zuversicht durch dein Wort kommt, dass Stärke durch dein Wort kommt. Jesus, ich bete, dass du uns jetzt innerlich bereit machst, dein Wort anzunehmen. Vater, dass wir alles von uns ablegen können, was uns hindern möchte, dein Wort in uns aufzunehmen. Gib uns einen Fokus, gib uns Konzentration und gib uns auch geistliche Ohren, Vater, mit dem Geist zu hören. Jesus hat uns gesagt, wer Ohren hat, der höre. Und wir empfangen geistliche Ohren, Vater, dass wir mit dem Herzen hören und nicht mit dem Verstand, Jesus. In deinem guten Namen. Amen. Amen. Ja, jetzt wollte ich einfach mal noch was loswerden, so ganz persönlich. Ich habe jetzt ein paar Mal vereinzelt gehört, wo Leute sagen, ja, das ist manchmal immer so lang. Ich denke manchmal, es gibt lang und lang. Aber fragt euch mal selber, wie viel Zeit verbringen wir vor dem Fernsehen? Wie viel Zeit verbringen wir mit unseren Hobbys? Wie viel Zeit verbringen wir vorm Computer? Wie viel Zeit mit irgendwas anderem? Und wir haben nicht diese Mentalität. Ne? Aber wenn es ums Wort Gottes manchmal geht, wenn es darum geht, dass Gott zu dir sprechen möchte, es ist interessant, dann haben wir plötzlich diese merkwürdige Manifestation hier. Ne? Und ich denke, wir sollten das schätzen. Es ist klar, wenn einer so langweilig predigt, das wird mir auch nicht gefallen. Ne? Aber ich meine, wenn ich predige, Leute. Okay, es war ein Spaß, gell? Für alle Gäste, das war ein Spaß. Ne? Aber wir sollten wirklich das schätzen, wenn Gott zu uns redet. Und wir sollten uns selber nicht unter eine Haltung bringen, wo wir hier gucken. Okay? Halleluja. Ich möchte heute das Thema weiterentwickeln, das wir am letzten Sonntag hatten. Und das war, Furcht ist nicht in der Liebe. Das Thema, Furcht ist nicht in der Liebe. Und ich möchte heute tiefer hineinsteigen in diesen Bereich. Wie kann ich Schuld, wie kann ich Sünde in meinem Leben überwinden? Zwei Fragen stellen sich uns zu diesem Thema. Wie werde ich mit der Schuld und mit Gewohnheitssünden fertig, als Christ natürlich, die mich immer wieder zu Fall bringen? Das Thema ist, Furcht ist nicht in der Liebe. Ein Christ muss keine Furcht mehr haben. Aber wir erleben die Realität in unserem persönlichen, geistlichen Leben, dass wir Schuld haben, dass wir bestimmte Sünden in uns haben, die immer wiederkehren, mit denen wir gar nicht richtig fertig werden manchmal. Und wie werden wir mit der Spannung fertig, Christ zu sein, Gott zu lieben und doch oft genug zu tun, was ihn nicht ehrt? Und ich möchte dazu einfach nochmal diesen Vers von Paulus aus dem Römer 7 mit uns lesen, wo Paulus sagt, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und dann kommt dieser Ausschrei, ich elender Mensch, wer wird mich denn erlösen von diesem dem Tod verfallenen Leib? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt, dem Geist, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Den Kampf, den Paulus hier so plastisch darstellt, erfuhr auch ein junger Mönch, der Deutschland auf den Kopf gestellt hat, Luther. Und wer war alles im Luther-Film drin? Aha, da waren schon mehr drin, okay. Wenn ich nächste Woche frage, wer war in der Passion, dann müssen mindestens genauso viele Hände oben sein. Aber da ist ja auch diese tolle Szene, wie Luther in seiner Klosterzelle total verzweifelt betet, ringt Und er ist völlig entsetzt über sich selber, weil er in sich spürt, er möchte Gott dienen, er möchte Gott mit seinem ganzen Herzen dienen. Er ging sogar ins Kloster, um Gott zu dienen. Und trotzdem merkte, wie ganz bestimmte Dinge nach ihm greifen und tasten. Und er ist total entmutigt, dass er, wo er doch jetzt Mönch ist und sogar nach seiner Meinung nach so ein richtig heiliges Leben führt, immer noch fähig ist zur Schuld. Und dieser Kampf Luthers gipfelt ja in diesem Ausschrei, der ja bekannt ist. Wie finde ich einen gerechten Gott? Und das war das, was Luther bewegt hat. Wie finde ich einen gerechten Gott? Wie finde ich einen Gott, der mit mir gerecht umgeht? Und das mittelalterliche Gottesbild war das Bild eines strengen, strafenden, harten Gottes, der genau Buch führt über jede Schuld. Und Luther spürte eigentlich, dass er nicht imstande ist, aus sich selber ein solches Leben zu führen. Und dieses Dilemma trieb ihn ja dahin, letzten Endes die Reformation voranzutreiben und die Rechtfertigung aus Glauben zu entdecken. Aber es ist ein Dilemma, in dem auch wir immer wieder leben. Wir kennen die Reformation, wir kennen die Rechtfertigung, aber wenn du mal ganz ehrlich bist und in dich hineinhörst, dann ist es genau das, was viele von uns auch umtreibt. Wir möchten Gott gefallen, wir möchten ein gutes Leben führen und wir erfahren, dass wir in bestimmten Punkten immer wieder festhängen. Ich habe die Woche auch gerade ein Gespräch gehabt mit einem jungen Mann und das hat mir im Herzen so wehgetan, wie er in bestimmten Bereichen gebunden ist. Und ich aber auch sehen konnte, dass das gar nicht wollte, sondern das war einfach, es ist da. Und wie es dann Christen gibt, die solche Leute einfach mit ein paar netten Worten abspeisen. So, streng dich mehr an, leg mal mehr Kohlen auf und tu mehr das und das und dann wird es schon gut. Und die Leute merken, dass es nicht funktioniert. Da ist dieser Herzenswunsch, Gott zu gefallen, ein gerechtes Leben zu leben. Und dann erleben wir die Realität, die uns immer wieder einholt, in der wir erleben, wie wir sogar gegen unsere innerste Überzeugung leben. Und es ist manchmal sogar so, dass wir nicht mal so aus Versehen unbewusst sündigen, sondern manchmal haben wir sogar richtig Freude dran. So, wir machen das richtig manchmal mit Pläsier. Und trotzdem hinterher verabscheuen wir es, wenn wir es getan haben. Kennst du das? Ein paar Mutige sagen ja und der Rest guckt mit steinernem Gesicht geradeaus, ja, keine Reaktion anmerken lassen. Aber das ist das, worin wir leben. Wo wir so, oh, hoffentlich entdeckt es niemand. Ne? Und das ist der Scheideweg, an dem du und ich uns oft befinden. Wo du dich fragen musst, wie geht mein Leben, nachdem ich Christ geworden bin, weiter, nachdem ich entdeckt habe, dass ich immer noch fähig bin zu sündigen. Da gibt es so diese Möglichkeiten. Oh, mach nochmal zurück. Werden wir zu Heuchlern, die ignorieren, was geschieht, die so tun, als ob alles in Ordnung ist? Das sind die, die dann unbewegt da sitzen, keinen Ton von sich geben. Nee, natürlich die Anwesenden ausgenommen hier, ganz klar. Ne? Ich? Ja, ich bin doch Pastor, Schwester. Ich. Okay. Aber Spaß muss sein, aber das ist eine ernste Sache. Viele werden zu Heuchlern. Heuchler ist nicht unbedingt jemand, der bösartig ist, sondern ist auch jemand, der verzweifelt versucht, eine bestimmte Maske aufrecht zu erhalten, weil er meint, der Nachbar erwartet es so. Die andere Möglichkeit ist, wir werden zu Quittern. Das kommt aus dem englischen Wort quit. Und das ist ein Mensch, der irgendwann sagt, ich gebe auf. Was soll's? Ich kann mich doch nicht ändern. Ich schaff's nicht. Lebe ich halt einfach so weiter. Ich bin halt so, wie ich bin. Sondern er macht sich keinerlei Gedanken drüber. Und der dritte Weg ist, wir beginnen zu lernen und zu verstehen, wie Gottes Gnade funktioniert. Und das ist ein Weg, der nicht nur über den Kopf geht, sondern auch über die Erfahrung. Es geht über viel Zerbruch, wie ein echtes Leben mit Gott real hervorgebracht wird. Und über dieses Leben möchte ich heute Abend sprechen. Und das wird vielleicht so manch einen an seiner Tradition kitzeln und manch Frommen vielleicht entsetzen. Ich möchte die Frage stellen, was motiviert uns, ein Leben zu leben, in dem wir immer weniger, in Ausführungszeichen, sündigen, also das tun, was Gott betrübt und auch uns betrübt. Was motiviert uns dazu? Und das ist die Kernfrage. Die Kernfrage ist die Frage der Motivation. Was motiviert dich, Gott zu gehorchen? Und das ist der Punkt, das ewige Leben. Natürlich, aber motiviert das ewige Leben mich von heute an, 6:45, sündlos zu leben? Schaffe ich das? Ist die Motivation stark genug? Wer schafft es? Keiner. Ich möchte damit beginnen, wie es offensichtlich nicht funktioniert. Über Jahrhunderte hinweg haben Prediger, Pastoren, Pfarrer versucht, die Christen zur Heiligung, das ist der Fachbegriff für ein frommes Leben, zu bringen, indem man den Leuten Angst eingejagt hat vor den Konsequenzen der Sünde. Wenn du sündigst, kommst du in die Hölle. Wenn du sündigst, dann passiert was Schlimmes. Wenn du sündigst, ist Gott zornig auf dich. Ich meine, das passiert jetzt in der Neuzeit kaum noch, aber früher waren Prediger gut, wenn er die Hölle so darstellen konnte, dass die Zuhörer den Schwefel riechen konnten. Dann war es ein guter Prediger. So, aber wenn wir die Geschichte zurückgucken, stellen wir fest, dass das nur was hervorgebracht hat, letzten Endes Angst. Menschen, die aus Angst Christen geworden sind, Menschen, die aus Angst versucht haben, Gott nachzufolgen, und Heuchler. Noch nicht mal böse Heuchler, aber Leute, die versucht haben, ein frommes Leben nach außen hin zu leben, aber innen war jeder total einsam und alleine. Weil man musste ja vor dem anderen so dastehen, als ob man ein gutes Leben lebt als Christen. Aber ja, niemanden hinter die Kulisse gucken lassen. Das geht nicht. Und das ist ein Weg, der nicht funktioniert. Es funktioniert nicht, wenn wir sagen, wir beißen jetzt die Zähne zusammen und wir nehmen uns von heute an vor, nie mehr zu sündigen. Vielleicht warst du mal oft auch auf Konferenzen und es war so voll, wie wir so schön sagen, die Salbung da. Die Salbung floss aus allen Ecken und Ritzen heraus. Du hast geweint, du warst berührt und du hast... bist regelrecht rausgeschwebt aus der Konferenz. Er sagt, von heute an werde ich nie mehr Herr. Ich werde, jetzt weiß ich, wie es geht. Ne? Und eine Woche später, batsch, bist du wieder voll auf dem Bauch gelegen und warst total entsetzt. Hast du sowas schon mal erlebt?
Ja.
Ich auch. Und das sollte uns helfen, festzustellen, dass das offensichtlich ein Weg ist, der nicht funktioniert. Es funktioniert auch nicht, dass wir uns Verbote, Warnungen und noch so gut gemeinte Ratschläge anhören. Pensacola war eine Bewegung vor 2 oder 2,5 Jahren, wo es ganz stark um Heiligung ging. Du hörst halt nichts mehr davon. Und ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Wir müssen von Zeit zu Zeit hören, dass Sünde zerstört. Wir müssen hören, dass Sünde gefährlich ist. Wir müssen vor den Folgen gewarnt werden. Aber wir dürfen eins nicht verwechseln. Die Warnung davor wird uns nicht wirklich nachhaltig ändern. Und das ist der Punkt, wo wir zur Ehrlichkeit kommen müssen. Wenn wir ehrlich sind, werden wir feststellen, dass Warnungen, Verbote, Drohungen nur eine begrenzte Zeit in uns wirken und dass die Sünde dann ins versteckte Privatleben abwandert. Wir sündigen dann heimlich. So, wir lassen es die anderen nicht mehr wissen, nachdem wir kühn unser Statement abgegeben haben. Ja, ich verpflichte mich, ich werde schmeiß meine Zigaretten in die Sündentonne, mein Alkohol in die Sündentonne, ne? Und jetzt bin ich frei, Halleluja, mega frei, ne? Und 3 Wochen später kitzelt es schon wieder und 4 Wochen später hockst du heimlich auf dem Klo und rauchst eine nach der anderen und betest inständig zu Gott, dass dich keiner erwischt. Und wir sind sehr erfinderisch wie Menschen, wie wir Sünde tarnen. Wir sind sogar so erfinderisch, dass wir Weltmeister sind im Selbstbelügen, wo wir uns dann entschuldigen. So, naja, also das ist doch jetzt nicht und das geht doch. Und du musst dir nur mal die Vergangenheit angucken oder guck dir die Pharisäer an, ne? Die Weltmeister waren im sich selbst belügen. Die gesamte Geschichte der Kirche und auch des Judentums zeigt uns, dass der Versuch, Sünde durch Gesetze, durch Drohungen, durch Angst vor Gottes Gericht, Sünde nicht wirklich in unserem Leben ausgelöscht hat. Es hat dazu geführt, dass Menschen unauthentisch wurden und ein verkrampftes Christenleben geführt haben oder dass sie zu Heuchlern wurden. Leuten, die eine äußerliche Performance gelebt haben, aber wenn du den Deckel aufgemacht hast, hat es gestunken. Viele Prediger versuchen mit der Methode von Scham Menschen zu motivieren, Sünde zu unterlassen, nur um festzustellen, dass es wirklich nicht funktioniert. Paulus sagt im Römer 3,20, denn kein Mensch wird jemals vor Gott damit bestehen, dass er die Gebote erfüllt, wie es das Gesetz es fordert. Das ist sehr wichtig, ne? Kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, dass er die Gebote so erfüllt, wie es das Gesetz fordert. Das heißt, im Klartext, kein Mensch ist in der Lage, die Gebote Gottes aus sich heraus zu halten. Kein Mensch. Sondern das ist das Erste, was du dir als Christ eingestehen musst. Und das hört sich paradox an. Wir können die Gebote Gottes gar nicht halten. Und dann kommt ein sehr wichtiger Satz. Die Aufgabe des Gesetzes ist es, dass wir die Sünde erkennen. Das ist sehr wichtig. Was ist die Aufgabe der 10 Gebote und anderer Gesetze gewesen? Gott gab das Gesetz nicht, damit du es hältst und dadurch gerecht wirst. Warum nicht? Weil Gott genau wusste, dass du und ich das Gesetz gar nicht halten können. Aber Gott gab das Gesetz aus einem Grund, damit wir durch das Gesetz erkennen, wir sind schuldig. Ihr kennt die Autobahn alle, ne? Alle schon auf der Autobahn gefahren. Ihr kennt diese hässlichen Schilder, auf denen 120 steht, ja? Wirklich hässliche Schilder. Besonders wenn du ein Auto hast mit deutlich über 100 PS. Und weißt, wie man das bedient, ne? Und wenn du dazu noch ein Schumi-Fan bist, wie unser Rainer zum Beispiel, ne, dann ist das Schild schon, das ist ja fast der Antichrist. Ne. Kann dieses Schild wirklich unseren Rainer davon abhalten, mit 230 Stundenkilometer da lang zu brausen? Ja, den Rainer schon, gell? Mich nicht. Dieses Schild hat einen sehr geringen Einfluss in der Regel auf unsere Mentalität. Das Schild wird mich nicht wirklich ändern. Was kann das Schild objektiv nur? Was denkst du? Es erinnert mich an die Rechnung, die kommen wird. Genau. Es zeigt mir die Differenz von 110 Stundenkilometern auf, das ist alles, was dieses Schild kann, wenn ich an ihm vorbeigebraust bin, ne? Und es noch erkannt habe und gleichzeitig auf meinen Tacho gucke. Das ist alles, was das Schild kann. Es zeigt mir, du bist ein Verkehrssünder. Punkt. Und das ist die Aufgabe des Gesetzes. Es zeigt uns, dass wir Sünder sind. Natürlich sind wir auch bewusst, pflichtbewusste Bürger, und wir werden natürlich vom Gas runtergehen, das ist ganz klar. Ich möchte jetzt auch euch hier nicht verführen, dass ihr sagt, hey, der Uwe hat gesagt, wir müssen diese blöden Schilder nicht mehr beachten. sondern ich rede einfach mal so in Beispielen zu euch. Wer hat nicht schon dieses Schild gesehen und wenn er auf sein Tacho geguckt hat, waren es eben doch, jetzt nicht gerade 230, aber vielleicht 150, 160. Und was sagen wir dann so zu uns, auch als Christen? Naja, ich fließe ja mit dem Verkehr. Ne? Ich fließe ja mit dem Verkehr. So, wenn ich jetzt langsamer fahre, dann müssen ja alle anderen auch langsam fahren. Ne? Und ich habe ja auch aufgepasst, dass der Abstand groß genug ist. Und vor mir war ja alles frei. Ne? Wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, so, wir sehen es dann eher als eine Art Empfehlung an. Und trotzdem ist es, zeigt es uns, hey, du hast hier gefehlt. Ne? So, das müssen wir verstehen. Das Gesetz ist zuerst und in allererster Linie da, um dir und mir zu zeigen, wir sind Sünder. Wenn wir das Gesetz eigentlich angucken, dann müsste es in uns etwas auslösen und sagen, Mist, schon wieder daneben gelangt. Und es muss uns dahin führen, wo wir sagen, ja Gott, du hast recht, ich bin ein Sünder vor dir. Das ist die einzigste Aufgabe des Gesetzes. Nicht, dass du es hältst, sondern dass du dadurch erkennst, Gott, ich brauche Gnade. Und was du vor allen Dingen erkennen musst, Gott, ich brauche ein neues Herz. Ich brauche eine Motivation, dir zu gehorchen. Das Verbot alleine hilft mir nicht zu gehorchen. Das ist der Punkt. Dieses Schild Gott hilft mir nicht, meinen Bleifuß loszukriegen. Ich brauche mehr als dieses Verbotsschild, meinen Bleifuß loszukriegen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Warum sündigen wir eigentlich? Die Antwort ist, die Sünde bringt oft schnellere Freude, als Gott zu gehorchen. Die Sünde bringt schnellere Erleichterung im Stress, als mit Gott zu gehen. Wir sündigen, weil wir glauben, dass es einfacher ist, zur Erfüllung von Freude zu kommen, als mit Gott zu gehen. Und es ist interessant, dass die meisten Menschen und Christen vor allen Dingen wissen um die Folge der Sünde und tun es doch. Warum? Genau deshalb. Wir sündigen nicht unbedingt bösartig, so richtig böse, sondern ich sage dir, warum wir sündigen, weil wir Gott noch nicht wirklich kennengelernt haben. Wenn du ganz ehrlich bist, dann kommt der Feind und sagt, hey, oh, das macht so Spaß. Und das ist so cool und so toll. Was kann dir Gott schon bieten? Das ist doch langweilig. Also mir geht es jedenfalls oft so. Ganz ehrlich. Eine meiner Schwächen ist so, ich liebe Computerspiele, zwar ganz bestimmte. So, ich bin Kämpfer, ne? Und das sind halt immer so diese Delta Force, und wo ich dann immer so als Soldat durch die Berge schleiche, die bösen Feinde aufspüre. Und dann. Und mein Problem ist echt manchmal, dass wenn ich sowas mache, dass ich dann sage, naja, ein Level. Das ist ja nicht schlimm, ne? Aber wenn du das Level fertig hast, ach komm, noch ein Level. Und wenn das fertig ist, komm, noch ein Level, noch ein Level, noch ein. Und ehe du dich versiehst, bist du da immer tiefer drin. Und du findest einfach kein Ende, ne? Und was du dir dann sagst oft ist, ja, aber ach, jetzt war so ein Stresstag und es war so viel los, jetzt brauche ich mal Entspannung. Ne? Und anstatt dir vielleicht zu sagen, hey, geh doch mal zu Gott jetzt und entspann dich mal bei Gott, geh mal eine Runde spazieren und red mit ihm, dann sagt dir eine Stimme, aber das ist nicht so spannend, wie im Wald auf der Lauer liegen, auf die bösen Feinde warten, sie abballern, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht eine zu schlechte Meinung von mir. Ich habe mal eben einfach meine Hosen runtergelassen für euch. Ne? Ich habe auch keine Spiele im Moment auf meinem Computer, gell? Also ihr könnt gucken. Ich habe für mich ich habe gelernt da draußen. Ne? Ich habe gesagt, hey, raus. Ne? Das muss weg. Aber ich wollte euch einfach damit mal klar sagen, bei euch funktioniert es nämlich genauso. Da gibt's, jeder hat, bei euch ist es vielleicht was anderes, ne? Aber jeder hat dann so das Ding, wo dann die Sache kommt, ja, aber das ist doch viel spannender und bringt ja viel schneller Erfüllung. Unser Problem ist, und das war auch mein Problem gewesen, dass wir uns nicht vorstellen können, dass zum Beispiel vielleicht zu sagen, jetzt gehe ich mal mit Gott, dass das schöner sein kann als die Sünde. Das können wir uns nicht vorstellen, weil wir es noch nicht erlebt haben, weil wir noch gar nicht bis dahin vorgedrungen sind und deswegen fallen wir immer wieder in die Schuld. Und jeder kann sich jetzt selber raussuchen, was dein Ding ist. Vielleicht kannst du es mir nachher auch mal sagen, gell? Aber ich garantiere dir, jeder hat so sein Ding. Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, dass ein Hund einen Knochen nur hergibt, wenn er ein saftiges Stück Fleisch dafür bekommt. Wir sind zwar keine Hunde, aber der Vergleich hinkt trotzdem nicht. Um Sünde zu überwinden, brauchen wir mehr als nur Drohungen, brauchen wir mehr als nur Angst vor den Folgen. Wir brauchen eine Motivation, die größer ist als der schnelle Lustgewinn, der durch die Sünde kommt. Amen? Kann ich da mal einen Amen haben? Amen, okay. Das Geniale an der Sache ist, Gott weiß das. Gott weiß das. Gott wusste, dass uns Gesetze und Drohungen niemals abhalten würden, nicht doch zu sündigen. Deswegen hat Gott auch schon gesagt, dass die Aufgabe des Gesetzes ist nicht, euch in Marschrichtung zu bringen, sondern die Aufgabe des Gesetzes ist zunächst mal euch zu zeigen, hey Leute, ihr seid alles Loser. Und ihr braucht Erlösung. Warum? Im Römer 8,7 heißt es, das Fleisch, das ist unser körperliches Sein, ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Und jetzt kommt es ganz krass, es vermag es auch gar nicht. Und da liegt das Geheimnis auch. Du kannst dich noch so anstrengen, es funktioniert nicht. Weil dein Fleisch es gar nicht kann. Deine besten Vorsätze werden dein Fleisch vielleicht für ein paar Wochen bändigen und dann bricht es wieder los. Und der Kampf wird nicht im Fleisch gewonnen, der Kampf wird hier gewonnen. Hier. Wie aber können wir nun anders leben? Wie können wir anders leben? Wie kommen wir aus dieser Furcht raus, wie kommen wir aus dieser Angst raus, wie kommen wir aus dieser Anklage raus, wie kommen wir zu einem Leben, wo wir sagen, hey, das ist der Ausweg. Gibt es eine Pille, die ich schlucke und dann höre ich auf? Gibt es die gesalbte Handauflegung und dann ist es ein für alle Mal vorbei mit dieser Sünde? Leider nicht. Ich sage dir was, die Antwort ist, es ist ein Prozess und der geht ein Leben lang. Wie leben wir anders? Wir müssen zurückgehen und wir müssen zunächst einmal begreifen, dass Jesus bereits für unsere Sünden ein für alle Mal bezahlt hat. Damit fängt alles an. Ich muss verstehen, wer ich bin. Jesus hat, als er auf Golgatha starb, ein für alle Mal für alle Schuld bezahlt. Nicht nur für die Schuld der Vergangenheit, sondern auch für jede Schuld, die du morgen, übermorgen und in 30 Tagen und den Rest deines Lebens noch tun wirst. Das ist das Erste, was du in deinem Herzen verstehen musst, dass du für deine Sünden nicht mehr bezahlen musst, sondern Gott hat in seiner grenzenlosen Güte bereits bezahlt. Und diese Erkenntnis ist die Basis zu einem neuen Leben mit Gott, das nicht mehr von Angst regiert sein sollte. Wenn ich weiß, dass mir vergeben ist, dann ist Furcht nicht mehr in der Liebe, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Johannes schreibt das auch sehr schön. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Es ist interessant, diesen Vers mal zu zerlegen. Zuerst schreibt Johannes darüber, was eigentlich als neugeborene Menschen unsere Grundintention ist. Unsere Grundintention im Herzen ist, wir wollen nicht mehr sündigen. Das will jeder nicht mehr. Und das ist das Zeichen, dass du von Neuem geboren bist. Wenn du nicht von Neuem geboren wärst, würdest du nämlich sündigen wollen, weil das für dich natürlich und völlig normal ist. Aber es ist interessant, in dem Moment, wo du von Neuem geboren bist, wo der Geist Gottes in dir lebt, willst du nicht mehr sündigen. Eigentlich willst du nicht mehr. Und das zeigt, dass du ein neuer Mensch geworden bist. Das ist absolut neu in dir. Was aber klar ist, da du immer noch in deinem Körper lebst, hast du immer noch die Kapazität in dir zu sündigen. Und das ist das, was du auch erlebst. Und deswegen sagt Johannes hier, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Was er sagen will, hey, du hast einen neuen Geist in dir, du hast die Chance, ein Leben zu leben, in dem Sünde weniger wird. Aber jetzt kommt die zweite Aussage, er sagt, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, der gerecht ist. Und das müssen wir verstehen. Im zweiten Teil beschreibt er die Vorkehrung, die Gott getroffen hat, wenn es doch passiert. Dann haben wir einen Fürsprecher und haben Vergebung. So, und der Fürsprecher wäre eigentlich völlig sinnlos, wenn es möglich wäre, dass wir so leben, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Okay, ihr versteht, was ich meine? Wenn ich so leben kann, dass ich nicht mehr sündige, dann brauche ich keinen Fürsprecher. Okay? So, offensichtlich schaffe ich es nicht und deshalb schreibt er hier unten, und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher. Ich möchte euch das nur sagen, dass ihr versteht auch, Gott weiß, ich habe vorhin gesagt, Gott weiß, wer wir sind. Gott weiß, dass wir auch nach der Wiedergeburt noch die Fähigkeit zur Sünde haben. Und deswegen ist die Erlösung so angelegt, dass wir auch danach Vergebung empfangen. Das heißt, wir erkennen hier, dass wir auch im neuen Leben sündigen können, aber die Schuld ist uns vergeben, wo immer wir sie bekennen. Und dieses Verständnis soll uns frei machen von Verdammnis. Frei von Verdammnis. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Und die nächste Frage, die Christen naturgemäß dann sofort stellen, ist ja, aber ich habe jetzt schon 360 Mal in dieser Sache versagt. Das ist ja ätzend. Also wenn ich Gott wäre, hätte ich mit mir keine Geduld mehr. Hast du schon mal so gedacht? Ja. Ne? Dann denken wir unwillkürlich auch, wie ungeduldig wir manchmal mit anderen Menschen sind. Wo wir sagen, hat dem, jetzt reicht's. Ne? Und wir glauben, dass Gott genauso ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wie Gott uns sieht. Wieso geht mein Laserschwert nicht? So. Sprüche 24, 16, ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf, die Gottlosen aber versinken im Unglück. Wer ist der Gerechte? Der Gerechte bist du, wenn du von Neuem geboren bist. Wenn der Geist Gottes in dir lebt, dann bist du gerecht geworden. Ein für alle Mal. Und das Zeichen des Gerechten ist das, dass er, nachdem er hingefallen ist, was macht? Er steht wieder auf, egal wie tief er gefallen ist. Ich werde irgendwann in den nächsten Wochen mal über das Leben Davids predigen. Das ist ein wunderbares Studium. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wie oft hat er versagt. Und der Gottlose versinkt im Unglück. Warum? Weil er nicht von Neuem geboren ist. Weil er den Geist Gottes nicht will, ihn ablehnt. Das Werben Gottes ignoriert. Er will damit nichts zu tun haben. Und deswegen versinkt er im Unglück. Er steht auch nicht mehr auf aus seiner Schuld. Aber der Gerechte, der fällt, es tut ihm leid. Und du solltest, nachdem du gefallen bist, aufstehen und sagen, hey Gott, es tut mir echt leid. Bitte vergib mir. Und dann ist dir vergeben. Und du musst nicht darauf warten, ob du was fühlst. Und bitte, oh Gott, jetzt lass mich heulen. Und die Reue muss kommen. Und ich muss das Kissen vollrotzen und heulen. Und erst dann war es eine echte Reue. Hör auf mit dem Unsinn. Bekenn deine Schuld. Steh auf. Und dann sag, okay, und jetzt, Gott, versuche ich weiter, so gut ich es kann, geradeaus weiter zu marschieren. Und wenn ich wieder hinfall, dann stehe ich eben wieder auf. Dieses siebenmal steht eigentlich nicht für siebenmal, so Gott guckt, eins, zwei, drei, hey, jetzt wird's langsam eng, vier, heiß, fünf, sehr heiß, Achtung, letzter Schuss, ne? So läuft es nicht. Siebenmal heißt eigentlich immer. Stimmt das? Ich möchte es einer anderen Begebenheit zeigen. Da tat Petrus zu Jesus und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt? Siebenmal? Und Petrus hatte genau diese Bibelstelle im Kopf. Und er dachte natürlich, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ne? Und er dachte wahrscheinlich, Jesus sagt jetzt, oh Petrus, du bist ja voll der Theologe. Ne? Und Jesus sagt, nein, nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Ich habe vorhin Bernhard angerufen, gefragt, wie viel das ist, weil er ist so gut im Kopf rechnen. Das ist 490 Mal. 490 Mal. Das ist eine Menge Holz. Und das in einem Tag. Ich glaube, keiner sündigt 490 Mal in derselben Sache an einem Tag. Rainer? Oh, bist, also dann will ich aufpassen, gell? Also. Aber was Jesus hier sagen will, selbst 490 ist nicht so die Obergrenze, sondern was Jesus sagen will, für den Gerechten ist unendlich Vergebung da. Gibt ein anderes tolles Bild im Alten Testament. Im Alten Testament, die Priester, die im Tempel Dienst taten, mussten keine Opfer mehr bringen. Die Priester hatten ein riesiges Waschbecken. Und es ist interessant, dass von diesem Waschbecken keine Maße überliefert wurden. In diesem Waschbecken wuschen sie sich die Hände und die Füße. Das war ein Sinnbild für die tägliche Sündenvergebung. Und das Interessante ist, da sind sich Theologen absolut einig, das Waschbecken hatte deshalb keine Abmessungen, weil es symbolisieren soll, dass Gottes Gnade ohne Maß ist. Ohne Maß. Wohlgemerkt, ich rede hier von den Menschen, die wiedergeboren sind, die Jesus Christus als Erlöser angenommen haben, die akzeptiert haben, dass er für ihre Schuld und Sünde ein für alle Mal gestorben ist. Ich rede hier nicht von einem netten Automatismus, ach toll, kann ich ja sündigen und dann Jesus vergib mir, sündigen, Jesus vergib mir. Wenn du so lebst, zeigst du nur, dass du nicht von neuem geboren bist, dass Gottes Geist überhaupt nicht in dir lebt. Der Sünder, der wiedergeborene Sünder ist zerknirscht. Das ist das, was David sagt. Ein zerschlagenen und gedemütigten Geist, Gott, wirst du nicht zurückweisen. Der Mensch, der Gottes Geist in sich hat, ist unglücklich über das, was er tut. Ist unglücklich über die Dinge, die ihm widerfahren sind, die er getan hat. Auch wenn er sie manchmal mit einer gewissen Planung und Freude getan hat. Trotzdem ist er hinterher unglücklich drüber. Warum sage ich das? Damit ihr seht und lernt, dass ihr euch nicht sorgen müsst, dass die Vergebung vielleicht irgendwo limitiert und begrenzt ist. Sondern das führt uns dahin, in eine Erkenntnis, die etwas sehr, sehr Wichtiges produziert. Eine wachsende Liebe zu dem, der uns so großzügig vergibt. Und hier kommen wir jetzt langsam an den Punkt, wir haben vorhin gesagt, was brauchen wir? Brauchen wir Angst? Brauchen wir Furcht? Brauchen wir Einschüchterung? Nein. Wir brauchen Motivation. Und was ist eine größere Motivation als Liebe? Die Liebe zu jemandem, den du von ganzem Herzen liebst, den willst du nicht enttäuschen. Und du setzt alles dran, ihm zu gefallen zu leben. Aber du tust es nicht aus Angst, nicht aus Furcht, sondern mit deinem ganzen Herzen, von ganzem Herzen. Versuch dir mal vorzustellen, Wenn ich dir jeden Tag dein Versagen an mir bewusst vergebe, freundlich vergebe, jeden Tag. Ich korrigiere dich zwar, aber ich tue das in Güte, in Freundlichkeit, positiv, produktiv. Was passiert denn in dir? Du beginnst mich zu lieben. Und das Motiv, es richtig zu machen, ist Liebe und nicht Angst. Und Liebe ist das stärkste Motiv, was es überhaupt gibt. Liebe ist das stärkste Motiv, das es überhaupt gibt. Und wir werden Sünde nur durch Liebe überwinden. Und Liebe ist das Stück Fleisch, jetzt mal wieder ein Beispiel vom Hund und dem Knochen, ne? Für das der Hund den Knochen hergibt. Wenn du begreifst, wer Jesus ist, wie herrlich er ist, dann wird die Verlockung und die Macht der Sünde schwächer, schwächer, schwächer. Und ihr Lieben, das ist ein Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das passiert nicht durch eine machtvolle Handauflegung hier. Das hält vielleicht mal ein paar Wochen an. Aber ich sage dir eins, das ist ein Prozess, der über ein Leben geht. Es gibt diese wunderbare Geschichte in Lukas 7, 47. Da kommt die Prostituierte in diesen noble Versammlung, zu der Jesus eingeladen war, im Haus des Pharisäers Simon. Sie fällt Jesus zu Füßen, salbt seine Füße, küsst seine Füße, trocknet sie mit den Haaren, weint und volles Programm. Und der Pharisäer sagt, wenn der wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, was für eine unreine Frau ihn da antastet. Jesus kriegt voll mit, was der Mann da denkt. Er sagt, schau mal, Simon, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir weder einen Begrüßungskuss gegeben, noch meine Füße gewaschen, noch mein Haupt mit Öl gesalbt. Und diese Frau, seitdem sie hier drin ist, hat nicht aufgehört, meine Füße zu waschen mit ihren Tränen, sie zu salben und zu küssen. Und dann sagt Jesus was ganz Krasses. Er sagt, sie hat viele Sünden, aber die sind ihr vergeben. Und er sagt dann wortwörtlich, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und das ist das Interessante. Das ist eine Formel, die ist ganz wichtig für dich und mich. Wenn dir viel vergeben wird, was tust du dann? Viel lieben. Wen liebst du viel? Dem, der dir vergibt. Und jetzt kommt das Paradoxon. Das Paradoxon. Was müssen wir zwangsläufig tun, um viel zu lieben, viel Vergebung empfangen? Und um Vergebung zu empfangen, was müssen wir zwangsläufig tun? Jetzt kneifen manche schon den Mund zusammen, werden langsam blass. Ne? Wir sündigen. Und das ist, was Paulus im Römerbrief auch sagte, wo ihm die Juden Vorwurf warfen, dass, wo er sagt, durch die Sünde wird die Gnade noch viel größer. Der Böse versteht alles falsch. Ja, versteht ihr das? Dem Bösen ist alles ein Ausweg, aber das echte Herz versteht, was ich sagen will. Je öfter du fällst und Vergebung erlangst, sprich, aufhörst der Heuchler zu sein, aufhörst der Quitter zu sein, ehrlich vor Gott bist und sagst Gott, scheiße, es ist schon wieder passiert. 70 Mal heute. Bitte vergib mir, es tut mir so leid. Und ich weiß eigentlich Gott noch nicht mal, ob es mir wirklich leid tut, weil wenn ich es so oft mache, ich weiß es nicht. Mir geht es oft so, wo ich sage, ich könnte nicht sagen, hey Gott, es tut mir wirklich leid. Sondern wo ich sage, hey Gott, manchmal frage ich mich, hey Gott, tut mir es wirklich leid. Und ich weiß, dass ich noch nicht mal das hervorbringen muss, dieses Schniefz, Reuz, Wein. Sondern was Gott erwartet, ist, dass ich hergehe und sage, hey Gott, so wie ich bin, stehe ich vor dir. Ich fühle mich scheiße, ich fühle mich elend, ich fühle mich zerknirscht. Es ist schon wieder passiert. Bitte, vergib mir. Was passiert? Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Der liebt viel. Weißt du, was nämlich passiert? Nach den Monaten und den Jahren, du wirst überwältigt von dieser Gnade. Du fasst es gar nicht. Du fasst es nicht. Es haut dich um irgendwann. Und irgendwann wirst du merken, wie die Macht der Sünde schwächer und schwächer und schwächer wird, weil du nicht mehr kannst. Du kannst nicht mehr. Du wirst buchstäblich aus deiner Sünde heraus geliebt. Das ist der Punkt. Und das ist das, was Gott in uns hervorbringen möchte. Und das ist die Motivation, die uns am Ende frei macht. Und deswegen ist es ein Prozess. Es wäre doch für Gott ein leichtes, hier den kleinen roten Knopf rumzudrehen. Und dann sind diese ganzen, was weiß ich, Begierden und dies und das ist alles weg. Aber jetzt frag dich doch mal ganz ehrlich, was wärst du denn dann? Du wärst ein Roboter. Gott geht her an die Tastatur, klick, 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 schnell neuer Programmcode rein, bumm, fertig. Ne? Mal ganz ehrlich, denk den Gedanken mal konsequent zu Ende. Das hätte auch Gott dann gleich machen können so. Von aller Ewigkeit schon her sagen, okay, wir bauen Menschen, der Chemiebaukasten, ne, 99 gentechnische Experimente. Und natürlich, wir wollen sündlose Menschen, wir wollen ein sauberes Paradies, jawohl. Und wir werden sie so programmieren, dass sie natürlich keinen Dreck machen und auch nicht sündigen. Und dann laufen die Menschen im Paradies rum.
Halleluja, 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 preist den Herrn.
Und alle freuen sich, der Vater freut sich, der Sohn freut sich. Aber was ist das für ein Gott? Hey, der sich über so ein paar nette Roboter in seinem Garten freut, Bioroboter, ne? Biotech-Roboter. Vergiss es. Gott hat dir und mir einen freien Willen mit auf den Weg gegeben. Und dieser freie Wille muss sich entwickeln. Gott möchte, dass aus dir eine Persönlichkeit wird. An eine Persönlichkeit wirst du nur, wenn du Siege und Niederlagen erlebst. Wenn du das verarbeitest. Und dann kommst du am Ende der Tage, wenn deine Zeit vorbei ist. Ich habe mal ein Bild von mir selber gehabt, wie ich so wie so ein Soldat, so ein Kriegsfilm, so mit letzter Kraft auf den Hügel hochkrabbelt, zerrissene Uniform, Blut überall, und aber ich habe es geschafft, so irgendwie. Ne? Und du kommst am Ende an und du hast etwas erlebt mit deinem Herrn. Und du weißt, was Gnade ist. Du weißt, wer du bist. Du weißt, dass du erlöst bist. Da ist keine Spur von Selbstgerechtigkeit in dir. Und selbst am Ende der Tage weißt du, dass es immer noch Gnade ist, die dich gerettet hat und nicht du selber. Aber du wirst dann am Ende erlebt haben, dass du über viele Sünden auch Siege errungen hast. Aber das sind Siege der Liebe. In dem Maß, wie wir bewusst Vergebung erfahren, erkennen, wie erbärmlich wir eigentlich sind, wächst unsere Liebe zu ihm und damit unsere natürliche Fähigkeit, Sünde zu widerstehen. Drohungen, Furcht treiben uns immer mehr in die Isolation und Hoffnungslosigkeit oder in Heuchelei. Oder zwingen uns in einen stumpfsinnigen Gesetzesgehorsam, der äußerlich ist, aber im Herzen völlig leer. Diese Prostituierte wusste, was für eine große Schuld sie hatte. Und ihr Herz war voller Liebe. Der Pharisäer war der Meinung, dass er ein gerechter Biedermann ist. Ich bin ein unbescholtener Bürger dieser Stadt. Ich habe nie gestohlen, nie das getan, nie das getan, nie das getan. Ich bringe regelmäßig meine Opfer in den Tempel, ich tue regelmäßig dies und das. Und ich sage es euch, diese Biedermänner leben heute noch. In den Gemeinden, auf den Straßen, überall. Leute, die sagen, ich bin unbescholten. So schlecht bin ich nicht. Gerade ist jetzt interessant, dieser Jesus-Film, ich habe das Gefühl, der tut so richtig die Dämonen aufscheuchend, was man in den Zeitungen liest. Ne? Die Leute sich entsetzen über dieses Blutspektakel und furchtbar, und so kann doch Gott nicht sein. Ne? Und das haben wir doch nicht nötig, ne? So schlecht sind wir doch nicht. Es gibt noch eine andere Geschichte. Der verlorene Sohn, ist auch so toll, der verlorene Sohn war sich seiner Sünde vollkommen bewusst. Er hat echt gut reingelangt. Aber er kommt zurück mit einem zerbrochenen Herzen. Er weiß genau, wer er ist. Er sagt, Vater, ich habe nicht mehr verdient, dein Sohn zu sein. Klares Self-Assessment. Ich kann höchstens noch, lass mich doch bitte wenigstens ein Diener bei dir sein. Das wäre noch Gnade. Da war ein echtes, zerbrochenes Herz. Und der Vater umarmt ihn, küsst ihn, setzt ihn voll in seine Rechte wieder ein und sagt, hey, du warst tot, du bist lebendig geworden, wunderbar. Und da war ein anderer, sein älterer Bruder. Und das war derjenige, dem war nie viel zu vergeben. Er lief immer schön ordentlich in der Spur, stand jeden Morgen um 7 auf, hat gebetet, dann hat er den Stall ausgemistet, dann die Kühe gefüttert, ne? Und dann hat er wie ein Uhrwerk den Tag über geschafft, bis es abends dunkel wurde und dann ist er K.O. in sein Bett gefallen. Und er lief in der Spur, perfekt, der Biedermann, der Saubermann. Und was war's? Sein Herz war leer, er kannte weder seinen Vater noch seinen Bruder, noch wusste er, was Gnade ist, noch wusste er, was Liebe ist. Es ist ein Paradoxon. Zu wissen, wie sehr mein Vater und Jesus mich lieben, dass selbst mein Versagen mich von ihnen nicht trennen kann, wird mein Herz auf Dauer überwältigen und wird auf Dauer die Sünde, egal welches ist, auch die Sünde der Gleichgültigkeit, der Oberflächlichkeit in meinem Herzen überwinden. Das ist Gottes Plan für uns. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Wenn du zu Jesus kommst, Jesus zum 360. Mal, dann sagt Jesus, hey, ich verstehe dich. Ich weiß, wie es juckt. Ich war auch mal auf der Erde. Ich weiß, wie sich die Versuchung anfühlt. Ich bin zwar nie gefallen, aber ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich kann dich verstehen, mein Kind. Du sprichst nicht mit einem Gott, der sagt, ja, das begreife ich gar nicht. Ja, wie kann man nur? Das ist mir völlig unbegreiflich. Ne? So gehen wir manchmal mit Menschen um. Gott wird niemals sagen, das ist unbegreiflich. Deswegen wurde er Mensch und lebte mit uns, um zu begreifen, wie es ist, in einem Körper, der begrenzt ist, zu leben. Um zu spüren, wie es ist, wenn man angefochten wird. Und er hat so viel Erbarmen mit dir und mir. Und er sagt, hey, ich weiß, ich verstehe dich. Ich vergib dir. Mach dir keine Sorgen. Und das ist so wunderbar. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen zur Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Weil es so ist, sagt Paulus, hey, hab Zuversicht, hab keine Angst, komm zu dem Thron der Gnade. Damit war eigentlich, das ist ein Bild aus dem Alten Testament, wo der hohe Priester einmal im Jahr trat vor die Bundeslade, die wurde als Thron der Gnade bezeichnet und symbolisch wurde die ganze Sünde von Israel an einem Tag weggenommen. Was Paulus hier sagen möchte ist, hey, hab Mut, hab Zuversicht, komm vor Gott, vor Jesus und sag, hey, bitte, ich habe wieder versagt, vergib mir. Es ist eine demütigende Erfahrung, das weiß ich. Aber gerade diese Erfahrung macht dein Herz zerbrochener, 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 zerbrochener und irgendwann kannst du nicht mehr. Irgendwann ist es vorbei und die Macht der Sünde ist in dir zerbrochen. Und ein solches Leben wird uns näher und näher an das liebende Herz Gottes bringen. Und wir werden dann da kommen, und damit sind wir auch am Ende. Furcht ist nicht in der Liebe. Wir werden uns nicht mehr fürchten. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn Furcht rechnet mit Strafe. Ich weiß, dass ich nicht mehr bestraft werde. Ich muss mich nicht mehr fürchten. Ich darf voll Zuversicht und Freimut zu Gott hintreten und meine Vergebung empfangen. Und es sind nicht die Drohungen und die Furcht, die uns frei macht, sondern diese überwältigende Erkenntnis, wie sehr Gott uns liebt. Und ich sagte, das ist die Beziehung, die Gott bei dir und bei mir sucht. Jesus hat keinen Bock auf eine Braut, die ihm Furcht erfüllt und zitternd nachfolgt, die verstört versucht, ihm zu gefallen, aus lauter Angst, dass er eine geschmiert kriegt, wenn sie nicht spurt. Oder die mit zusammengebissenen Zähnen sagt, ja, ich liebe dich, oh ja. Jesus sucht eine Braut, die ihm voller Vertrauen und Liebe folgt. Jesus sucht eine Braut, die weiß, dass sie Fehler machen darf und dass er ihre Fehler zudeckt. und sie heilen wird. Und Jesus weiß, dass sie aus jedem vergebenen Fehler stärker in ihrer Liebe zu ihm wird. Kannst du mal, Egon, die CD reinlegen, einfach ein bisschen? Wollen still werden vor Gott und einfach. Im Hohenlied der Liebe heißt es im Kapitel 8, Vers 5. Wer ist sie, die heraufsteigt von der Wüste und lehnt sich auf ihren Freund? Mach's ruhig ein klein bisschen lauter. Und das bist du. Du und ich, wir kommen aus der Wüste des Lebens. Aus der Wüste unseres Versagens. Aus der Wüste unserer Schwäche. Und unsere Position ist nicht, dass wir arrogant neben ihm stehen. Wir kommen aus der Wüste heraus, gelehnt und gestützt auf ihn. Abhängig von ihm. Abhängig von seiner Gnade und Güte. Das ist die Position, in der wir sind. Und er hält uns fest mit seiner starken Hand. Und er wird dich nie mehr loslassen. Nie mehr. Und wir kommen aus der Wüste. Und das ist, Freunde, das Feld der Erfahrung. Das Versagen, aufstehen. Versagen, aufstehen. Versagen, aufstehen. Bis wir überwunden haben. Alsdann spricht der Herr, wirst du mich nennen, mein Mann. Und nicht mehr mein Baal. Das ist das, was die Erkenntnis in dir hervorbringt, wo Gott nicht mehr ein harter Dienstherr ist für dich. Sondern wird mehr und mehr wird er dein Bräutigam, dein Ehemann, dem du vertraust. Gott sagt, ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit, in Recht und Gnade und Barmherzigkeit und in Treue. Und du wirst mich erkennen. Und das, wo wir jetzt leben, ist die Verlobungszeit. In der jüdischen Hochzeit, ich habe das schon mal gesagt, ist die Verlobungszeit die Zeit, wo der Bräutigam sich verlobt mit der Braut und er gibt ihr das Versprechen, dass er sie holen wird. Die Verlobung war rechtsverbindlich, konnte nicht mehr gebrochen werden. Schon mit der Verlobung war die Braut vollkommen unter dem Schutz und der Versorgung des Bräutigams. Sie wartete nur noch auf den Tag, an dem er zurückkommt. Und das ist das, was Gott dir sagt. Ich habe mich jetzt verlobt mit dir. Seit der Wiedergeburt bist du mit mir verlobt. Du bist unter dem Schutz meines Hauses. Du bist unter dem Schutz meines Daches. Ich werde dich nie mehr loslassen. Und es ist nur noch eine Zeit, bis ich komme, um dich endgültig zu mir zu holen. Und in dieser Zeit wirst du den Herrn erkennen. Das ist die Zeit in der Wüste, wo du ihn erkennst, dass du einem Herrn der Güte, der Treue und der Freundlichkeit dienst. Und keinem harten Gott. Und es ist die Straße der scheinbaren Niederlage, die dich immer stärker machen wird. Das Paradoxon, dass dich gerade die Sünde stärker machen wird. Es ist der eigentliche Triumph Christi, dass er das, was der Teufel benutzen wollte, um uns zu zerstören, benutzen wird, um uns aufzubauen. Das ist ein Paradoxon und so für so viele Selbstgerechte nicht zu verstehen. Aber wer ehrlich ist in seinem Herzen, wird es begreifen, das ist der Weg. Und es ist nicht der Weg, in die Freiheit zu sündigen ohne Konsequenz. Es ist der Weg, der uns frei macht von der Macht der Sünde. Weil wir überwältigt sind von der Vergebung, die wir erfahren. Weil es unser Herz zerbricht. Und das Ganze gipfelt darin, dass dann der Tag kommt, wo es heißt, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Was ist das? Das heißt hier, es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinen Leinen. Das Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Die Braut wird vom Bräutigam bekleidet. Ihre Schande wird zugedeckt. mit weißer, reiner Leinwand, seiner Gerechtigkeit. Es wird ihr gegeben. Es ist nicht, dass sie sich das kauft und sie das erwerbt. Er gibt sie ihr. Und sie ist bereit. Und dieses Bereiten findet jetzt statt. Du bist dann bereit, wenn du diese Liebe völlig in deinem Herzen begriffen hast. Und das ist, bei jedem von uns wird es anders laufen. Jeder von uns ist unterschiedlich. Gott wird mit jedem von uns anders arbeiten. Der eine ist dickköpfiger, der andere ist weichherziger. Der eine ist so, der dritte so. Aber Gott wird am Ziel sein mit dir. Er kennt dich besser, als du dich kennst. O Vater, und wir möchten dir jetzt einfach Ehre geben, möchten dir danken, Vater. Ich bete, dass du jetzt mit deinem Frieden auf uns kommst, Vater. Wir danken dir für deine unbeschreibliche Liebe und Treue, Vater. Danke für das, was du bereitet hast für uns, Vater. Danke für das Paradoxon deiner Liebe. Danke für den Triumph, den du dir selber bereitet hast, Vater, dass du das, was der Teufel benutzt, um uns zu zerstören, benutzen wirst, um uns herrlich zu machen. Danke, dass da, wo die Sünde groß ist, die Gnade umso größer ist, nach deinem Wort, Herr. Und ich bete, dass du jedem heute Abend zu verstehen gibst, Herr, dass dies kein Freifahrtschein für Sünde ist, sondern dass es der Fahrschein ist für den Tod der Sünde in uns. Ich bete, dass du jeden hier mit Kühnheit ausrüstest, von heute an, voller Freimütigkeit vor deinen Thron der Gnade zu kommen, Vater, wenn wir Gnade nötig haben. Dass wir uns nicht länger schämen, dass wir uns nicht länger verstecken. Und Gott sagt, du sollst nicht vor mir davonlaufen, du sollst zu mir hinlaufen. Lauf nicht weg vor lauter Scham über deine Schuld, sondern komm zu mir. Ohne Umweg. Komm zu mir. Ich bin der Ort, an dem du deine Schuld abladen sollst. Und es gibt keinen anderen Platz. Und du musst nicht Stunden und Tage damit verbringen, dich zu schminken und besser zu machen vor dir. Komm sofort, wenn es passiert ist, und fürchte dich nicht mehr länger. Und du darfst 7 mal 70 mal kommen, mein Kind. Das Meer meiner Gnade ist unbegrenzt für meine Kinder. Hab Vertrauen, mein Geist lebt in dir. Du bist versiegelt mit meinem Geist und dieser Geist wird dich ans Ziel bringen. Nichts und niemand, auch nicht einmal du selber, kannst dich mehr aus meiner Hand reißen. Und ich werde es sein, der dich vollendet. Wir danken dir für deine Liebe, Jesus, für dein Opfer am Kreuz, für diese grauenvollen Stunden, was unser Herz niemals ermessen kann, dass du für uns diese Gnade erkauft hast, das Recht, uns deinen Geist zu geben. Wir danken dir für eine Liebe, die wir immer noch nicht begreifen, Vater, die alle Erkenntnis übersteigt. Wir danken dir für eine wunderbare Zukunft, Vater. Herr, so beten wir, dass wir jetzt diesen Raum getröstet, voller Zuversicht und voller Mut verlassen. Herr, bring du Hoffnung in Herzen, die leer sind. Du siehst die Augen und die Herzen, die völlig leer sind, Vater. Und ich sehe einige unter euch, die sind wie tot. Die sind wie tot. Und trotzdem ist Leben in dir. Und ich sehe diesen Vers vor mir in Hesekiel über das Totengebein, das Feld mit dem Totengebein, über das der Wind Gottes bläst. Und Gott fängt an, dieses Feld Stück für Stück zu restaurieren. Und es ist sein Werk, das er an dir tun wird. Er wird den Geist des Todes auf dir zerbrechen. wird dich aus deiner Isolation herausreißen und wird über dir sein Wind wehen lassen. Vater, ich danke dir, dass du die Kraft hast dazu, dass wir deiner Liebe nicht widerstehen können. Wir beten, Vater, für jeden Einzelnen. Geh mit uns jetzt durch die Woche, Vater. Gib uns Kraft, an diese Dinge zu denken, Vater.